Herzlich willkommen zu NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Mein Name ist Daniel Laufe und in dieser Folge geht es um die Sprache, mit der sich die neue Rechte im Internet äußert. Getroffen habe ich mich dafür mit dem Sprachwissenschaftler Joachim Charlotte. Er ist Professor für German Studies an der Waseda-Universität in Tokio. Über Jahre hat er die Texte und Kommentarbereiche von 29 rechten Internetportalen gesammelt und ausgewertet. Charlottes Auswahl basiert auf einer sogenannten Hitparade der APO-Blogs, die ein rechter Blog veröffentlicht hat. Darunter sind Publikationen wie PI News, Tichys Einblick oder Journalistenwatch. Was er herausgefunden hat, legt nahe, dass viele der ach so stolzen Patriotinnen ihr vermeintliches Volk und Vaterland im Grunde verachten. Charlotte hat die Ergebnisse seiner Forschung beim Chaos Communication Congress in Leipzig vorgestellt. Das Gespräch haben wir schon im Dezember aufgezeichnet, und zwar mitten im Hackerspace. Joachim, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen.
Gerne.
Ich steige mal ein mit einem aktuellen Fall. Kurz vor Weihnachten hat Martin Sellner, der Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung Österreichs, ein Foto aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien getwittert. Und es zeigt ein Gemälde namens David mit dem Haupt des Goliath. Und da sieht man David als biblischen Helden mit dem abgeschlagenen Kopf des Feldherrn Goliath. In der anderen Hand hält David ein Schwert. Und Sellner hat diesen Tweet später wieder gelöscht und er behauptet, er sei missverstanden worden. Denn das Problem war der Text, den er dazu geschrieben hat. Er hat geschrieben, Merkel muss weg. Merkel aber nicht wie der Name der Bundeskanzlerin, sondern wie kill im englischen Wort töten. Merkel. Joachim, glaubst du, Martin Sellner hat sich vertippt?
Das weiß ich nicht. Ich denke mal, jeder vertippt sich immer mal, aber ob es in dem Fall so ist, Merkel ist eine ganz typische Form, wie man Angela Merkel in rechten Foren, in Kommentarspalten und so weiter schreibt. Manchmal schreibt man es auch mit H noch, Merkel. Manchmal nennt man sie auch einfach Ferkel oder Adolfela Ferkel sogar, um eine Anspielung auf Adolf Hitler zu machen und so weiter. Das ist eine ganz normale rechte Netzschreiber, würde ich sagen. Vielleicht war es Autovervollständigung, weil er das so oft geschrieben hat. Ich weiß es nicht.
Du hast das sprachwissenschaftlich ausgewertet. Wie bist du dann vorgegangen? Was hast du untersucht?
Ja, ich habe also über 20 Newsportale von rechten Blogs, aber auch dazu eben die dazugehörigen Kommentarspalten sozusagen erstmal gescrapt über die letzten, würde ich sagen, 4 bis 6 Jahre, je nachdem, wie lange es diese Portale schon gibt. Und da sind 250 Millionen Wörter zusammengekommen. Und die habe ich dann sozusagen verglichen mit anderen News-Outlets und anderen Diskussionsforen und geguckt, welche Wörter kommen denn da besonders häufig vor. Und dann habe ich mir ein bisschen angeschaut, wie sind denn diese Wörter gebaut. Das kann man alles noch automatisch machen, mehr oder weniger. Und dann findet man eben so typische Wortbestandteile beziehungsweise eben auch typische Lexeme, typische Wörter kann die auf der Basis von der Frequenz eben dann bestimmte Strategien herausarbeiten, mit denen Rechte zurzeit eben vor allem einen invektiven Wortschatz sich geschaffen haben.
Für diejenigen, die sich nicht mit Sprachwissenschaft beschäftigen, was bedeutet das?
Invektiv heißt eigentlich nur einfach sozusagen herabsetzen, ganz allgemein. Also normalerweise, wenn man über dieses Thema redet, dann nennt man das Hate Speech oder sowas. Hate Speech hat in der Sprachwissenschaft doch eine sehr eingeschränkte Bedeutung, eben im Hinblick auf diskriminierendes, gruppenbezogenes, herabwürdigendes Sprechen. Ich gucke mir aber an, also sozusagen die ganze Bandbreite von Beleidigungen, Herabwürdigungen, Unhöflichkeiten und so weiter, das interessiert mich alles. Und deswegen benutze ich halt den Ausdruck Invektiv, oder benutzen wir in der Sprachwissenschaft den Ausdruck Invektiv.
Was glaubst du denn, warum machen die das? Warum entwickeln die eine eigene Sprache, um sich da auszudrücken?
Naja, also ich meine, man findet das ja bei sozialen Bewegungen immer, dass sie sozusagen typische Ausdrucksformen entwickeln, die auch sozusagen die eigene Identität stärken, die eine Gruppe formieren und so weiter. Und ich meine, bei der 68er-Bewegung war das der Politjargon. Bei der Friedensbewegung hat man beispielsweise die Lieder, die Sponti-Bewegung, da waren die Sponti-Sprüche, sowas wie irgendwie, ich geh kaputt, gehst du mit, solche Sachen. Und ich meine, bei der neuen Rechten, die wir jetzt hier als Diskursformation im Netz beobachten können, da sind das eben die Schimpfwörter. Ja? Wenn man sich so die Kommentarspalten anschaut, dann geht es häufig auch darum, sich ja geradezu zu überbieten in, wie soll man sagen, ja, in dem Maß, wie man Leute herabwürdigt. Und das ist ganz spannend eigentlich zu beobachten, wie sich die ganze Szene eigentlich auch um diese Schimpfwörter herum gruppiert und um diese Herabwürdigungen sozusagen in dieser Praxis des Herabwürdigens sich findet.
Glaubst du, dass da gewissermaßen einfach massenweise Müll ins Netz geworfen wird und manches bleibt dann einfach sozusagen hängen im Sprachgebrauch? Oder folgen die tatsächlich einer bewussten Strategie, wenn sie das tun?
Also erstmal ist es natürlich eben interessant. Da geht eine unglaubliche Menge an Kreativität, die da fehlgeleitet wird in solche Sachen. Wirklich, das muss man sich tatsächlich eben sich erstmal klar machen, dass hier eine Masse an neuen Wortneuschöpfungen, Neukreationen entstanden ist, die tatsächlich eben eine sprachhistorisch auch interessante Formation erstmal darstellt. Wie gesagt, ich halte das natürlich für ein bisschen eine fehlgeleitete Strategie oder sozusagen die Energie wäre vielleicht woanders besser eingebracht, wenn man sich gesellschaftlich engagieren würde oder sowas. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch bei aller Originalität natürlich keine schönen Dinge sind, die da passieren natürlich. Und das muss man natürlich auch entsprechend auch würdigen. Sind sicherlich Sprachbereicherer, aber eben auch Sprachentwerter in gewisser Weise damit auch. Ja.
Du hast das eben schon kurz angesprochen, solche eigenen Sprachen gab es schon in anderen Bewegungen in der Vergangenheit. Viel von dem, was die neue Rechte ausmacht, spielt aber im Netz. Was glaubst du, welche Rolle spielt das Netz dann dabei?
Ja, also das Netz führt natürlich vor allem dazu, dass sich diese Sachen extrem schnell ausbreiten und auch extrem schnell rezipiert werden. Also das heißt, also die Menge, die wir hier an sprachlichem Material finden, das ist natürlich schon wirklich einmalig, glaube ich, jetzt auch historisch gesehen in der Menge. Also ich habe über 30.000 Schimpfwörter beispielsweise gefunden und das sind sicher noch mehr.
Einzigartige, 30.000 einzigartige.
Ja, unterschiedliche, ja, sicher. Also ich meine, allein für Angela Merkel 1.000, ja, also das ist schon wirklich also eine Qualität, die findet sich selten, ja, also aber das, wie gesagt, ne? Wir dürfen nicht vergessen, bei aller Kreativität ist das natürlich eben auch etwas Bedauerliches. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es sind überraschende Dinge, die dabei zutage treten, wenn man sich das anschaut. Also beispielsweise ist es ja so, dass die neue Rechte ja für sich in Anspruch nimmt, patriotisch zu sein. Ja? Ein Großteil der Schimpfwörter oder sehr viele Schimpfwörter, die man findet, beziehen sich beispielsweise auch auf Deutschland. Ja? Also es gibt wahnsinnig viele Schimpfwörter, die eben Deutschland herabwürdigen, ja? Die eben Deutschland in einem negativen Licht darstellen. Und das verwundert dann schon bei Patrioten. Ja? Auch Anglizismen zum Beispiel, ja, natürlich Konservative und vor allem auch sehr Konservative bis Rechte wollen ja die deutsche Sprache reinhalten. Merkel ist ein gutes Beispiel dafür, wie eben Deutsch und Englisch auch in der Szene gemischt werden. Und also es gibt eine ganze Reihe ganz überraschender Befunde, wenn man sich das so anschaut und die tatsächlich ich so nicht erwartet hätte.
Du hast gesagt, 30.000 Schimpfwörter hast du gefunden. Gibt es da so eine Verteilung, die man aufzeigen kann, wie viele von denen eher vereinzelt genannt wurden und welche, bei denen man dann wirklich sagen kann, okay, die sind jetzt eindeutig hängen geblieben und in den Sprachgebrauch aufgenommen worden?
Ja, also das sind ja immer Longtail-Verteilungen in der Sprachwissenschaft. Das heißt, es gibt ganz wenige Wörter, die ganz häufig gebraucht werden und sehr viele, die ganz selten gebraucht werden. Und so ist es hier natürlich auch. Ja. Also es gibt ganz wenige, die sozusagen in die breitere Wahrnehmung schaffen und aber ganz viele, die halt sehr selten vorkommen. Aber gerade die sind natürlich sozusagen auch interessant, ja. Also finde ich jetzt, also wenn man zum Beispiel, du bist ja Journalist, ne? Ihr seid ja auch auch ein beliebtes Thema. Und also ich meine, so typisch finde ich zum Beispiel, also Journalunke finde ich zum Beispiel ein großartiges Wort. So eine Kontamination von Journalist und Halunke oder Journagoge für Journalist und Demagoge, das ist natürlich, werden natürlich ganz auch so Framing-Strategien auch ziemlich gut sichtbar, wenn man sich solche Wörter anschaut. Die sind natürlich auch sehr ergiebig. Also nur auf die Frequenz zu schauen, glaube ich, greift zu kurz an dem Punkt. Ja.
Es gibt ja seit Jahren immer wieder Forderungen von SprachwissenschaftlerInnen, beispielsweise von Elisabeth Wehling, bestimmte Begriffe, die eben so ein Framing beinhalten, einfach nicht aufzugreifen in den Medien und in der Politik. Ein Beispiel wäre Fake News, was ja keine Falschmeldung eigentlich bezeichnet, sondern sozusagen eine gezielte Desinformation. Und trotzdem wird es immer wieder genannt, auch im Zusammenhang mit Berichterstattung, Dinge, die Falschmeldungen waren, werden als Fake News bezeichnet. Es gab vor 2 Jahren eine Kampagne eines Zeitungsverlegerverbandes. Die haben massenweise, soweit ich weiß, Plakate gedruckt. Da stand drauf, Fake News verpesten das Klima. Die wollten damit eigentlich für die Glaubwürdigkeit kämpfen, die ihre eigenen Medien haben sollten, und haben sich dann diesen, sagen wir, feindlichen Frame zu eigen gemacht. Geht man als Gesellschaft gerade besonders schlau mit dieser Problematik um?
Also, das ist eine schwierige Frage, weil es kommt ja darauf an, was man will. Ja? Also ich glaube natürlich, jeder Sprachgebrauch ist irgendwie der Versuch, die Wirklichkeit in Sprache zu fassen und damit in einer bestimmten Weise eben auch eine Wirklichkeitsherstellung. Ja? Also insofern kann man das jetzt gar nicht vermeiden, mit Hilfe von Sprache. Es gibt keine objektive Beschreibung der Wirklichkeit. Ja? Also es gibt immer irgendwie, ist ein Framing damit verbunden. Jetzt ist die Frage natürlich, ne, welche Framings will man reproduzieren? Welche Framings sind natürlich grob unangemessen. Das muss man natürlich noch dazu sagen. Also das heißt natürlich nicht, dass es, also die Tatsache, dass es keine eindeutige oder eindeutig richtige Beschreibung der Wirklichkeit gibt, heißt nicht, dass es nicht auch falsche gibt. Ne? Also das ist ja erstmal wichtig. Der Umkehrschluss ist da nicht zulässig. Und deswegen ist es tatsächlich, muss man sich natürlich immer gut überlegen, welche Form von, oder welches Wording, welche Wortwahl man welcher man sich bedient, um einen Sachverhalt darzustellen. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, irgendwie Wörter der neuen Rechten oder sowas dürfen nicht vorkommen. Ja? Die Frage ist eben, sind sie sozusagen nicht grob falsch? Ja? Stellen sie die Wirklichkeit nicht falsch dar, bewusst falsch dar? Sind sie nicht Fake News sozusagen? Aber aus der Perspektive der strategischen Kommunikation ist klar natürlich, ne? Da soll man das lassen, aber ich glaube, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie eine richtige Beschreibung der Wirklichkeit auszusehen hat, ist eben auch immer ein Streit um Begriffe und beziehungsweise über Wörter. Und der muss geführt werden und der muss auch durch die Thematisierung von Wörtern geführt werden. Und deswegen finde ich jetzt beispielsweise, also Verbot von bestimmten Begriffen finde ich dann eben auch oft schwierig.
Wir reden jetzt ja nicht über ein tatsächliches Verbot, sondern eher über die Empfehlung, sie nicht zu nutzen, vermute ich mal. Also es gab ja beispielsweise auch den Begriff alternative Fakten, den, ich glaube, Kellyanne Conway in einem Interview geprägt hatte. Die Trump-Regierung wurde bei einer Falschaussage erwischt und sie hat das dann abgetan als alternative Fakten. Ich glaube, da ging es letztendlich um die Zahl der Menschen, die bei Trumps Amtseinführung dabei waren. Und alternative Fakten kannst ja überhaupt nicht geben, weil dann sind es ja keine Fakten. Und das ist ja genau so ein Fall, wo sehr deutlich wird, worum es da geht.
Absolut richtig. Nein, klar. Also, ne, wenn also die Tatsache, dass wir immer framen, entlastet uns nicht von der Aufgabe zu sagen, was falsch ist. Ne? Und das war natürlich eindeutig eine Falschbeschreibung. Und das wurde, interessanterweise ist natürlich, die amerikanischen Medien haben das Falsehood genannt und nicht Lie. Ja, auch das ist wieder eine interessante Frage. Nennen wir es eine Lüge, nennen wir es eine Falschheit, eine Falschaussage oder wie auch immer. Das sind, da geht es schon weiter mit dem Framing. Ne? Und also das heißt, also als jemand, der in der Wissenschaft tätig ist, wir müssen uns immer um Adäquatheit in der Sprache bemühen. Ja? Aber gleichzeitig muss man sich natürlich immer klar sein, dass man mit Sprache etwas tut. Dass Begriffe immer Werkzeuge sind, mit denen wir in der Wirklichkeit handeln, mit denen wir die Wirklichkeit uns aneignen. Und dazu gehört eben eine Reflexion darüber, welche unterschiedlichen Beschreibungsmodelle es gibt, ja, und ob die für uns taugen oder nicht. Das heißt natürlich, wie gesagt, nicht, dass wir irgendwie Deutschland Dimi-Deutschland oder irgendwas nennen sollen, das ist natürlich, weil es einfach Blödsinn ist, ja, das ist völlig klar, aber das heißt nicht, dass man sozusagen, den Raum für Begrifflichkeiten einfach, oder überhaupt, dass man einfach Begriffe komplett tabuisiert. Davon halte ich nichts, sondern einfach, dass man sie thematisiert. Ja? Also auch falsche, inadäquate Beschreibungen sollte man auf jeden Fall immer thematisieren und auch als solche entlarven.
Wir reden jetzt ja eigentlich schon über die USA. Tatsächlich ist es ja so, dass sich die neue Rechte viel von dem, was sie gerade im Netz tut, abgeschaut zu haben scheint von der Alt-Right-Bewegung. Inwiefern kann man das auch bei der Sprache sehen, die sie nutzt und wie sie vielleicht Sprache verändert und gezielt einsetzt?
Ja, also ganz klar ist, Trump ist einer der großen auch sprachlichen Ideengeber. Denken wir an Shithole. Nachdem Trump das gebraucht hat, ist das ein geflügeltes Wort geworden, auch in der deutschen Rechten. Also es gibt auch alle möglichen Ableitungen, shitholisieren, geschitholt, shitholistan und so weiter. Also es wird rauf und runter benutzt. Also einerseits sind die tatsächlich auch einfach Wortgeber. Ja? Also das heißt, es gibt einfach eine Übertragung aus dem Englischen ins Deutsche. Es gibt Lehnübersetzungen und so weiter. Aber natürlich ist der ganze Diskursstil, glaube ich, das Interessantere. Ja? Also einfach das überhaupt eben, ja? Die Beleidigung, die Herabwürdigung, dass das eigentlich ist, was die Gruppe konstituiert. Ja, weil es ist nichts anderes letztlich als eine Schmähgemeinschaft, die übrig bleibt, wenn man genauer hinschaut. Denn auf ein gemeinsames politisches Programm und Ähnliches sucht man lange. Aber da findet man sozusagen im Netz immer Zustimmung, wenn man sozusagen alles andere, alles, was nicht das eigene ist, abwertet. Ja. Das macht vor nichts Halt. Ja. Also das macht... ist vielleicht sogar extremer in den USA als in Deutschland, was beispielsweise die Abwertung des Volks betrifft. Ja? Also für die neue Rechte ist das Volk, sind die 87% Deppen zum Beispiel. Ja? Und das ist ja in den USA nicht so, weil sie haben natürlich einen gewählten Präsidenten. Aber es gibt mehrere hundert negative Ausdrücke über das Volk gefunden, beispielsweise. Ja? Also Schlafschafvolk und Ähnliches. Also werden die ganze Zeit. Und ich meine, das finde ich eben schon interessant, ja? Weil das
passt. Dass es eben so gewissermaßen unpatriotisch eigentlich sein müsste, oder?
Ja, das ist natürlich in jeder Hinsicht überraschend. Ne? Also ausgerechnet die Populisten, die sagen, das Volk, ja, wir sind das Volk, wir sprechen für das Volk, und ausgerechnet die würdigen das Volk herab. Das ist überraschend, ja.
Du hast gesagt, dass du über 6 Jahre hinweg diese Seiten beobachtet hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man da irgendwelche Entwicklungen sehen? Hat sich irgendwas verändert in dieser Zeit? Weil gerade jetzt, wenn man so schaut, was ab 2015 passiert ist, dann würde man ja denken, dass da an irgendeinem Punkt irgendwas passiert sein muss, oder?
Ja, also ist einfach mehr geworden. Also in der Tat, wenn man so sich die dunklen Ecken anschaut, also ich sage jetzt mal die dunklen Ecken, dazu ist es vielleicht falsch, aber weil die sind eigentlich auch gut ausleuchtbar. Eben P1 News beispielsweise, wenn man sich die Kommentare da anschaut, die waren schon immer hochinvektiv, aber es sind einfach immer noch mal mehr geworden, ja, über die Jahre hinweg. Und sie sind auch natürlich, also ich habe mir jetzt also zum Teil hat sich natürlich vieles auch in die privaten Netzwerke verlagert, also das heißt in Facebook und sowas. Es ist einfach mehr geworden, massiver geworden. Die ist ein bisschen in der Breite gewachsen, aber letztlich sind die Strategien seit in den letzten 6 Jahren haben sich nicht groß verändert. Natürlich sind die Gegenstände haben sich verschoben. Ja? Also natürlich ist Migration ein ganz großes Thema. Natürlich ist auch die Ablehnung von Journalismus im Allgemeinen und von veröffentlichter Meinung ist massiv mehr geworden. Aber also so antimuslimische Invektivität und Ähnliches gab es schon lange. Ja? Also, und die waren halt nicht so prominent, weil es halt nicht so viele waren, die das gemacht haben. Ja?
Das bestätigt jetzt in gewisser Weise ja, was wir die ganze Zeit vermutet haben. Das Netz ist voller Hass, voller herabwürdigender Sprache. Welche Schlüsse kann man denn daraus ziehen? Was sollte man denn tun? Wie bringt einen diese Erkenntnis gewissermaßen weiter?
Also erstmal finde ich es ganz wichtig, dass man dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt.
Das ist natürlich... guter Zeitpunkt.
Ich mache natürlich genau das Gegenteil. Ich untersuche das, dass ich das untersuche, liegt eben auch daran, dass ich weniger Zeit damit verbringen will. Insbesondere auch mich drüber aufzuregen oder Ähnliches. Weil jede sozusagen Thematisierung irgendeiner Aussage von irgendeinem Politiker oder einer Politikerin oder irgendeinem Blogger oder Schilddrüsenüberfunktion Oppositionstwitterer oder sonst irgendwas. Das spielt der ganzen oder dem Resonanzkalkül der Leute nur in die Hände. Und ich glaube, das ist das große Problem. Also wir müssen einfach, glaube ich, eine andere Perspektive auf diese Sachen entwickeln. Also nicht personalisieren, nicht an Einzelheiten sich aufziehen und das thematisieren, sondern eben das als ein breites Netzphänomen betrachten, ganz viel wegignorieren, blocken von Leuten, die sowas machen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine kulturelle Frage, ob wir Netzdiskurse oder ob wir das öffentliche Diskurse auf diesem Niveau führen wollen und sozusagen auch Leute, die sozusagen ausschließlich Diskussionen im Netz dazu benutzen, zu stagen, also sozusagen sich nur ihre eigene politische Meinung nur auf einer Bühne darzustellen und das eben mit Hilfe von marktschreierischen Methoden zu machen, dass man die Leute einfach ignoriert und ihnen die Bühne eben nimmt, dadurch, dass man sie ignoriert, dass man sie blockt oder dass man ihnen die Plattform nimmt.
Wenn ich jetzt beispielsweise Plattformen wie P1News ignoriere, dann kann ich sagen, naja, okay, ich lese die dann eben nicht mehr. Tue ich bisher ehrlich gesagt auch eher selten, weil der Erkenntnisgewinn relativ gering ist. Aber gleichzeitig findet dort ja natürlich weiterhin eine Form der Radikalisierung statt.
Ja, also die Radikalisierung ist in der Tat was wirklich Bemerkenswertes, ja. Und ich glaube, wir werden da in der Zukunft noch einiges sehen, was auch in die reale Welt übergreift, weil das ist in der Tat was wirklich massiv mehr geworden ist, glaube ich, die Toleranz von Gewalt, die Toleranz von auch Rechtsterrorismus, die ist in vielen Kommentarspalten immer mehr geworden. Das Abstreiten natürlich auch, dass das irgendwie Terrorismus wäre etc. Das Abstreiten, dass rechte Gewalt ein Problem ist, dass die wahre Gewalt ja ganz woanders herkommt und so weiter. Das ist tatsächlich ein großes Problem, ja. Aber die Radikalisierung wird man nicht wegkriegen. Ja? Also ich glaube tatsächlich, was man machen kann, ist, sich entweder aus bestimmten sozialen Netzwerken zurückzuziehen, die eben nicht mehr brauchbar sind, ja, oder eben blocken, ja, oder halt eben auf Plattformen wechseln, die halt tatsächlich moderiert sind, ja, also wie das Fediverse, da gibt es ja doch einige Pods, die sehr, sehr gut moderiert sind und wo man einfach auch mit sowas überhaupt nicht konfrontiert wird, ja, und das ist ja viel angenehmer und da trifft man dann auch die Leute, die man lieber trifft. Denn ich meine, es gibt ja anscheinend nichts Schlimmeres, als den Leuten ihre Bühne zu entziehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem. Ja? Wenn die Aufmerksamkeit, also das invektive Sprechen ist eben Teil eines Resonanzkalküls, das versucht, Aufmerksamkeit auf die eigene Botschaft zu lenken. Ja? Und das muss man entgegenwirken, indem man das ignoriert. Ja?
Inwiefern hältst du denn Sprache für einen Faktor, der gegebenenfalls in letzter Konsequenz dann auch diese Verrohung und diese Gewalt begünstigt?
Ja, also Sprache übt natürlich in dem Sinne keine physische Gewalt aus, selbstverständlich nicht, aber Sprache ist zunächst mal selbst, also Sprechen ist natürlich auch Handeln und Sprechen grenzt aus, Sprechen kann auch sozusagen das Face von Leuten verletzen, kann auch deren Ansehen in einer Gruppe schädigen. Also das heißt, natürlich, Sprechen hat schon negative Effekte. Aber sozusagen, wenn es jetzt tatsächlich um physische Gewalt geht, ist es so, dass ich sagen würde, dass halte das tatsächlich für ein Problem, dass die physische Gewalt legitimiert wird. Ja, verharmlost wird dadurch, dass viele Leute eben sagen, in Halle, was da passiert ist, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was Flüchtlinge mit deutschen Mädchen machen. Oder Christchurch, das ist eine legitime Reaktion auf das, was passiert. Und ist in der Tat wirklich, halte ich das für ein großes Problem, die Akzeptanz von physischer Gewalt, von Terrorismus in rechten Netzwerken. Und ich, wie gesagt, ich fürchte, dass da noch einiges kommen wird.
Was hältst du von staatlichen Bemühungen, dagegen vorzugehen und das strenger zu sanktionieren, wie das beispielsweise auch das NetzDG sein sollte?
Grundsätzlich glaube ich, dass tatsächlich die Plattformbetreiber mehr in die Pflicht genommen werden müssen im Falle von Dingen, die dort vorfallen, sprachlich, visuell und sonst wie, Nutzerdaten herauszugeben. Das halte ich tatsächlich für notwendig, damit die Justiz gegebenenfalls eingreifen und recht sprechen kann. Das finde ich ganz wichtig. Wie man das dann im Detail ausgestaltet, ist natürlich schwierig und darüber kann man lange diskutieren. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Plattformbetreiber mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Absolut, ja.
Dann werden wir mal sehen, ob das in Zukunft passiert. Joachim Schaulert, vielen Dank.
Danke
für das Gespräch.
Danke, hat Spaß gemacht.
Zur Schmähgemeinschaft der neuen Rechten und der Forschung von Joachim Schaulert haben wir bei netzpolitik.org schon einen Artikel veröffentlicht. Ihr findet ihn in den Shownotes. Verlinkt ist dort außerdem sein Talk beim Chaos Communication Congress, den ihr euch anschauen könnt. Das war NPP. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Netzpolitik.org ist spendenfinanziert. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst uns doch eine Bewertung bei der Plattform, über die ihr ihn hört. Das hilft uns, noch mehr Menschen damit zu erreichen. Bis bald.